Meine Herangehensweise war schon immer, die Dinge, die ich entweder nicht verstehe oder die mich besorgen oder die mich irgendwie im weitesten Sinne faszinieren oder interessieren, mit denen setze ich mich dann fotografisch auseinander. Und ein Teil ist das Visuelle und ein anderer Teil ist natürlich auch das Inhaltliche, weil ich will gerne die Welt, soweit es möglich ist, verstehen oder zumindest die Widersprüche, die mich nicht loslassen, versuche ich zu verstehen oder mich denen zu nähern. Ich will mich ausdrücken oder ich habe das Gefühl, ich habe was zu sagen. Und wenn man das nimmt, was in einem selber drin ist oder die Themen, die einen selber berühren, halt mit reinnimmt und das nach draußen gibt, dann wird das meistens gut, weil Menschen sehen und spüren ja bei einem kreativen Produkt oder bei Fotos, ich kann dir zwar nicht die Regeln sagen, wie man sieht oder spürt, aber man spürt, ob da jemand irgendwie halt seine Leidenschaft, sein Herzblut mit reingibt.
Moin, mein Name ist Nils-Henrik Müller und ihr hört den Fotopodcast Wohin mit den Händen. Ich habe mir im Laufe meiner Profijahre als Fotograf eine Menge Fragen gestellt und hätte davon heute gerne wieder die ein oder andere beantwortet bekommen. Was bewegt Fotografierende, Filmende, Werbende, Beauftragende, Vermittelnde, Lehrende, Studierende, also mehr oder weniger die ganze Branche? Woher kommen Begeisterung, Leidenschaft und Liebe zur Fotografie? Und weil das alleine nicht so viel Spaß macht, habe ich mir wieder Unterstützung geholt. Mein heutiger Podcast-Partner hat die sterbende Demokratie in Deutschland so außergewöhnlich beobachtet und fotografiert, dass er damit direkt einen World Press Award gewonnen hat. Alleine fühlen muss sich der Award allerdings nicht, denn er befindet sich auf dem Nachttischschrank von meinem Gast in bester Gesellschaft. Hallo, Raphael. Ach Mist, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie man es ausspricht. Heikster.
Heikster mit, wie als würde es mit EI gesprochen, geschrieben werden.
Heikster.
Genau.
Gut, ich werde versuchen, mir das in Zukunft jetzt wirklich zu merken. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich habe bei dem Ansager oder bei dem Aufsager oder dem Vorsager oder dem Vorsteller überlegt, wie man es macht, weil du natürlich viel mehr bist als einfach ein Award-Gewinner und habe mich einfach gefragt, wie ist das eigentlich? Wird man ab dem Zeitpunkt so ein bisschen darauf reduziert oder ist das dann wie ein Doktortitel und ein zweiter Vorname?
Also ich habe keinen Doktortitel und meinen zweiten Vornamen kennt so gut wie niemand.
Oh, warte.
Erzähle ich später. Von daher habe ich da nicht die Vergleichswerte, aber es ist schon viel so, dass ich, nachdem ich mit dem World Press Award ausgezeichnet wurde, in der Branche drauf angesprochen wurde. Und hauptsächlich waren es dann halt Kolleginnen und Kollegen, die meinten, hey, jetzt hast du bestimmt eine super gute Auftragslage, jetzt bist du total ausgebucht. Stimmt gar nicht, an der Auftragslage hat sich ehrlich gesagt gar nichts geändert. Woran sich viel geändert hat, ist das fotografische Selbstverständnis im Sinne von, dass ich weiß, dass die Geschichten, die ich fotografiere oder dass die Bilder, die ich mache, dass die nicht nur für mich und vielleicht für den Auftraggeber, in dem Fall den Spiegel, relevant sind, sondern halt auch irgendwie global eine Relevanz haben. Und das sorgt dann dafür, dass man länger dabei bleibt bei Geschichten sozusagen, auch wenn man noch kein Feedback von außen bekommen hat, ob das, was man da jetzt macht oder was ich da jetzt mache, gut ist oder nicht gut ist.
Ah, okay, da sind wir fast eigentlich bei meiner ersten Frage oder die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Die Bildstrecke, mit der diesen World Press Award gewonnen hat, das ist eine Auftragsarbeit gewesen, tatsächlich.
Das ist hauptsächlich eine Auftragsarbeit gewesen. Also angefangen hat das 2023, da sollte ich für den Spiegel den Parteitag der AfD in Magdeburg fotografieren. Das habe ich gemacht mit einer Bildsprache, die ich mir während der Pandemie angeeignet habe, also mit zwei Blitzen ausgeleuchtet, die auf zwei Stativen stehen. Und das Ganze hat dadurch so eine leicht surreale Anmutung bekommen. Das hat für den Bildredakteur, damals war das noch Matthias Krug, der ist mittlerweile in Rente.
Ja, ich hörte davon. Ich glaube, der hat den Andreas Kudowski auch viel gebucht.
Ja, genau.
Ja, okay, da ist der Link. Okay.
Genau, und für den hat das visuell gut funktioniert. Und zudem war ich in der Lage, obwohl ich politisch eine ganz andere Meinung habe, nah an diese Leute ranzukommen. Und nachdem ich dann einmal einen Parteitag fotografiert habe, wurde ich immer mal wieder beauftragt vom Spiegel, die AfD zu fotografieren. Und dann ging das immer wieder weiter. Und irgendwann habe ich aber gedacht, jetzt habe ich schon so viel in diesem Kontext fotografiert und der Rechtsruck ist ein Themengebiet, was mich besorgt oder mir halt ein Anliegen ist. Dann könnte ich da ja wie eine freie Arbeit draus machen und habe angefangen, dem Spiegel eigene Termine vorzuschlagen und zu sagen, hey, guck mal, da ist Vertrauensfrage, das würde doch Sinn machen, da im Bundestag zu fotografieren und da ist dieses und jenes Event. Und dann war es im Endeffekt eine Mischung aus, ich werde beauftragt vom Spiegel und ich schlage dem Spiegel selber Termine vor, für die sie mich dann bezahlt haben.
Das heißt, es ist von einer grundsätzlichen Auftragsarbeit zu einer freien Arbeit praktisch also zu einem Langzeitprojekt geworden.
Genau, das ist richtig, beziehungsweise es ist eine Mischform. Irgendwann kam es dazu, dass auch noch die Zeit mich für verschiedene AfD-Sachen beauftragt hat und ein paar einzelne Termine, die dann kein Auftraggeber mich hinschicken wollte, habe ich dann auch einfach auf eigene Faust fotografiert, weil ich sie für relevant gehalten habe.
Das heißt, du bist praktisch über deine Herangehensweise und über deine Bildsprache nicht mehr nur für die Herangehensweise und die Bildsprache gebucht worden, sondern bist dann plötzlich mehr oder weniger inhaltlich zum Fachmenschen für geworden, wo dann jetzt ein anderes Magazin sich gesagt hat, okay, können wir auch dahin schicken, der kann sich da bewegen.
Ja, im Endeffekt schon. Also natürlich gibt es schreibende Kolleginnen und Kollegen, die sich inhaltlich sehr viel besser auskennen als ich. Aber Bildredaktionen gucken ja auch immer darauf, funktioniert dieser Fotograf oder diese Fotografin halt in dem Umfeld. Und weil ich halt in diesem Umfeld funktioniere, da gibt es auch teilweise viele Anfeindungen, aber ich kann damit für mich gut umgehen, wurde ich dann halt mit dem Thema assoziiert und deswegen häufiger dahin geschickt.
Ja gut, und es geht ja vor allen Dingen auch um, die einen können du überschreiben, die sind tief im Thema, die sind bis zur dritten Stelle nach dem Komma in irgendwelchen Extremthemen drin und du hast einfach eine andere Sprache, darüber zu sprechen. Es ist halt einfach der Bildteil. Das heißt, du bist sicherlich mittlerweile auch tief im Thema, aber musst oder bist auf eine andere Art und Weise tief im Thema drin.
Genau, also ich kriege dadurch, dass ich dann oft auch mit den gleichen schreibenden Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeite, natürlich auch viel über die mit und ich lese die Texte und ich recherchiere auch selber, weil ich nach wie vor an dem Thema weiterarbeite und auch gucke, wo könnte man noch einen neuen inhaltlichen Dreh sozusagen, neues Bild finden, was der ganzen Geschichte noch was Neues hinzufügt. Deswegen zwangsläufig beschäftige ich mich damit. Außerdem erfüllt mich der Rechtsruck mit Sorge. Ich glaube, das ist neben Klimawandel und Kriegen eins der großen Herausforderungen. Ist ja nicht nur in Deutschland ein Thema, sondern in ganz vielen Ländern. Genau, und meine Herangehensweise war schon immer, die Dinge, die ich entweder nicht verstehe oder die mich besorgen oder die mich irgendwie im weitesten Sinne faszinieren oder interessieren, mit denen setze ich mich dann fotografisch auseinander. Und ein Teil ist das Visuelle und ein anderer Teil ist natürlich auch das Inhaltliche, weil ich will gerne die Welt, soweit es möglich ist, verstehen oder zumindest die Widersprüche, die mich nicht loslassen, versuche ich zu verstehen oder mich denen zu nähern.
Ja, ich glaube, bei mir war es tatsächlich ein Zitat von Juli C. nach einer der letzten Wahlen, die gesagt hat, vielleicht kann man mit der Europawahl oder generell Entwicklung in Europa und der Welt einfach mal konstatieren, dass wir hier kein ostdeutsches Problem haben, sondern dass es eine generelle Entwicklung in ganz vielen verschiedenen Bereichen ist, dass es politische Veränderungen gibt. Wir sehen das ja mehr oder weniger in allen Ländern. Was ich mich in deinem Fall allerdings gefragt habe, ist, rein technisch gesehen, du hast gesagt, du arbeitest mit zwei Stativen und zwei Blitzen. Das ist so ein bisschen, wie würde ich das nennen? So ein bisschen der Anke-Luckmann-Style, weil ich habe Anfang, Mitte der Nullerjahre bei einem 24-Stunden-Rennen lief eine Fotografin rum, die hatte zwei Assistenten, die hatte Generatoren auf dem Rücken und die hat, egal wo sie fotografiert hat, sind immer irgendwo die Assistenten wirklich frei in der Boxengasse gerannt und standen da, wo sie sie mit Fingerzeigen hin gelotst hat. Und dadurch hattest du ja eine geblitzte Reportage in der Boxengasse. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch technisch möglich ist. Rein optisch ist das, ich würde nicht sagen, sehr nah an deiner Sache, aber das ist ein ganz anderer Bereich. Ist jetzt weniger klassischer Journalismus oder eine journalistische Reportage, sondern war damals, glaube ich, im Auftrag des Volkswagen-Magazins. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich gefragt, wie in drei Gottes Namen du das gemacht hast. Weil ich sage, es gibt auch unauffälligere Weisen zu fotografieren.
Das ist richtig. Unauffällig ist es überhaupt nicht. Ich arbeite mit einem Assistenten zusammen. Das ist meistens auch der gleiche Assistent. Das ist ein alter Freund von mir. Wir kennen uns schon seit über 13 Jahren und mit der Zeit, das kennst du ja auch, irgendwann lernt man sich mit seinen Assistenten über Blickkontakte und über irgendwie eine ganz kleine Mimik zu verständigen. Und so ist das bei uns auch. Meistens ist es so, dass wir einen Blitz irgendwo hinstellen in der Szenerie und den anderen, den trägt er dann halt rum. Manchmal arbeiten wir auch mit drei Blitzen statt mit zwei, dann hat man noch einen in der Hand. Und es ist halt sehr viel träger, als wenn man eine Reportage fotografiert, wo man sich in jeder Sekunde in jede mögliche Richtung umdrehen kann, weil man muss halt so ein bisschen überlegen, wo könnte gleich meine Bühne sein, auf der was stattfindet und dementsprechend halt mindestens eins von zwei Lichtern schon mal vorher positionieren muss.
Wie viele Bilder kann man denn dann hintereinander machen? Weil wenn du den Blitz einmal gezündet hast, dann wissen ja alle, wo du bist.
Ja, aber das wissen die sowieso. Also ein Großteil der Bilder, die ich im Rahmen von dieser Geschichte gemacht habe, die sind ja auf offiziellen Veranstaltungen entstanden. Also auf Parteitagen, Wahlkampfveranstaltungen, Wahlpartys und so weiter. Da ist sowieso klar, dass man von der Presse ist. Spiegel und Zeit sind jetzt in diesem Umfeld ja auch nicht besonders beliebt. Da ist man eher Feindpresse, um deren Rhetorik zu bedienen. Die wissen sowieso, wo ich bin, wo ich stehe und so weiter. Und vor allem auf Parteitagen, da gibt es einen ganz kleinen abgetrennten Bereich für Journalistinnen und Journalisten. Da kann man sich nicht frei bewegen. Und da muss man die Leute entweder auf dem Weg zum Klo abfangen oder sich vielleicht mal aus dem Pressebereich heimlich rausschleichen. Man fällt natürlich auf, wenn man dann hell blitzt. Dann wird man aus dem Bereich, wo man nicht sein darf, rausgeschmissen.
Das heißt, du hast im Endeffekt jeweils eine Auslösung.
So nein. Also pro Szenerie mache ich dann schon, wenn es wenige sind, 5 Auslösungen, wenn es viele sind, vielleicht 20 oder 25. Und dann suche ich mir die nächste Szenerie, Situation, Person, was auch immer. Und das ist sehr ähnlich vom Vorgehen her, wie wenn man eine normale Reportage fotografiert, nur mit weniger Auslösung und mehr überlegen im Vorfeld, wo könnte gleich was passieren. Möglicherweise, das kann ich selber nicht sagen, weil ich wenig analog gearbeitet habe in meinem Leben, ist es ähnlich zu analogem Arbeiten, wo man auch wenig Auslösung hat, einfach weil der Film teuer ist.
Ja, ich habe auch gerade diese Analogie überlegt. Ich weiß gar nicht, ob es, also wir haben früher, ich habe ja tatsächlich zu Analogzeiten auch tatsächlich in dem Bereich gearbeitet mit analogen Kameras. Und das war tatsächlich so, dass du doch überdurchschnittlich viel Material durchgemetert hast. Und ein Kollege hat irgendwie mal eine Grundregel formuliert, ein Film, ein Treffer. Das heißt, du hast schon viel bewusster gearbeitet, technisch viel bewusster. Aber ich glaube, das, was du machst, da geht es ja darum, dass du auslöst und dann, du bist ja nicht unauffällig. Das, was in der Reportagefotografie passiert ist, mit der ich angefangen habe, ist, du bist die Fliege an der Wand, du bist ein unauffälliger Beobachter. Ja? Und im Zweifel, wenn du es gut anstellst, kannst du dich über einen sehr großen Zeitraum, zum Beispiel in einem Krisengebiet oder in irgendwelchen anderen Reportagen bewegen, ohne dass du großartig bemerkt wirst. Oder deine Arbeitsweise ist so, dass die Protagonisten dich irgendwann vergessen. Das ist in deinem Fall ja nicht so. Das ist ja vom Grundprinzip so, als wenn du mit einer Plattenkamera da stehst, den Blitz vorbereitest und irgendwann wird das Magnesium gezündet. Also stelle ich mir das zumindest vor. Und vor dem Hintergrund ist es für mich total faszinierend, wie diese zum Teil wirklich sehr beobachteten Bilder zustande kommen. Weil ich immer das Gefühl habe, die Szene ist Reportage, das ist beobachtet, das ist großartig, aber die Technik passt irgendwie nicht dazu. Und also ich meine nicht, dass sie nicht optisch dazu passt, sondern dass diese ungestörte Szene, die du da hast, zum Teil einfach technisch so umgesetzt ist, dass man da steht, wie hat er das gemacht und was musste er vor allen Dingen tun, nachdem er den Blitz gezündet hat?
Nachdem ich den Blitz gezündet habe, muss ich in der Regel nicht so viel tun. Das sind ja auch viele Szenerien, in denen ich mich bewege, sind Szenerien, wo eine Institution im Endeffekt eine Inszenierung aufführt. Also wenn es jetzt eine Pressekonferenz ist oder eine Wahlkampfveranstaltung oder eine Wahlparty, da gibt es ja meistens so eine Art Bühne oder im metaphorischen Sinne eine Bühne, also irgendwelche Leute, die da auftreten, die dann vorne stehen und jede Partei, nicht nur die AfD und auch fast jede Institution oder Firma, wenn sie einen Termin hat, wo klar ist, da kommt Presse hin oder da darf Presse hinkommen, die überlegen sich was, die bereiten was vor und hoffen darauf, dass die Journalisten im besten Fall genau das, was sie dann aufführen, abfotografieren. Und da ist die Anwesenheit von einem Fotografen, ob er jetzt einen Blitz hat oder zwei Blitze auf Stativen hat, nicht so irritierend, sage ich mal. Und mit der Zeit, ich bin ja auf sehr vielen Veranstaltungen mittlerweile von der Partei gewesen, die meisten kennen mich auch und die wissen, okay, das ist irgendwie so ein bisschen, wahrscheinlich in deren Augen, ein komischer Typ, der irgendwie mit ein bisschen zu viel Besteck da irgendwie auftaucht. Aber ich kriege auch Feedback für meine Bilder, dass die sagen, ja, das hat schon einen bestimmten besonderen Look. Gefallen tut's denen nicht. Der stellvertretende Pressesprecher der AfD spricht mich immer mal wieder an und sagt dann sowas wie, ja, das sieht ja schon ganz interessant aus und vielleicht auch künstlerisch aus, aber es sieht nicht so aus, wie ich das sehe. Und können Sie mal bitte mehr Licht benutzen? Er meint damit, dass das zu düster fotografiert ist. Dann sage ich, ja, ich habe doch sogar extra Licht dabei. Dann sagt er, ja, aber es muss heller sein. Ich habe doch sogar Blitze dabei, die machen es heller. Weil er es nicht so ganz genau verbalisieren kann. Aber im Endeffekt Ich versuche halt, die Inszenierung, die geboten wird, nicht einfach nur so abzufotografieren, wie sie sich's gedacht haben, sondern, das würde ich aber auch ohne Blitze so machen, das machen, glaube ich, die meisten Fotojournalistinnen und Journalisten so, zu versuchen, einen Schritt noch beiseite zu gehen und ein bisschen die Nebenschauplätze zu fotografieren oder den unbeobachteten Moment. Und wenn die Leute sich dran gewöhnt haben, es blitzt hier jetzt für die nächsten 3 Minuten im, weiß ich nicht, 10-Sekunden-Takt, dann ignorieren sie es auch irgendwann. Oder sie kommen auf mich zu und sagen, es nervt, verpiss dich. Dann sage ich manchmal, okay, Entschuldigung, und manchmal, ich muss das jetzt aber weiter fotografieren.
Ja, gut, hängt von der Situation ab. Das gibt es ja auch bei anderen Jobs, dass irgendjemand fragt, geht das vielleicht auch mit ein bisschen weniger Blitz? Nervt. gut, es ist natürlich durch das Blitz die technische Arbeitsweise, es ist schon eine starke Erzählweise. Ne? Das heißt, es ist jetzt nicht rein abfotografiert, was da passiert, sondern du hast eine gewisse Interpretationsebene, die dann vielleicht auch dadurch ja noch ein bisschen wertender ist oder eben deine Erzählweise noch mal unterstreicht. Also weil es was ist ich ja nicht, also wenn ich mir, wir können ja jetzt zurückgehen, es gibt ja die ganz klassischen bildjournalistischen Herangehensweisen, irgendwo zwischen James Nachtway, Magnum und der Fotografie der 90er und Nuller Jahre, dann kam irgendwann Tom Parr dazu.
Aber an der einen Stelle, als du von Tom Parr gesprochen hast, du meintest nicht Martin Parr, oder?
Doch, natürlich meinte ich Martin Parr. Aber Namen merken gehört einfach nicht zu meiner Kernkompetenz. Aber ich habe mir Mühe gegeben. Aber ich habe gedacht, ey, geil, jetzt fällt dir dazu gerade Magnum ein und was und wie das angefangen hat mit einer ähnlichen Bildsprache wie bei dir. Und dann, ja.
Ja, ich habe in dem Moment nichts gesagt, weil es mir ein bisschen unangenehm war, dass ich offensichtlich den nicht kannte, aber dachte, irgendwie passt das auch zu diesem Martin Parr, was du erzählst.
Ja, wahrscheinlich ist Tom Parr der unentdeckte Bruder von Martin Parr.
Gut möglich.
Ja, wir werden das mal recherchieren. Nein, ich meinte natürlich Martin Parr. Blödsinn, so ein Mist.
Der ja auch ganz anders gearbeitet, ich glaube, ich weiß gar nicht, war das der erste? Zumindest der erste international erfolgreiche, glaube ich.
Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich selber auch nicht.
Der hat, wie war denn das? Der hat englische Touristen fotografiert. Da musst du mal nachgucken. Tom Parr. Damals Magnum-Fotograf, ich glaube, extrem umstritten auch bei Magnum, weil dann eben die große Frage war, ist das jetzt klassischer Bildjournalismus oder ist das was anderes? Und das ist nämlich das, was ich dich fragen wollte. Es gab Anfang der Nullerjahre den AGFA-Preis für jungen Bildjournalismus. Ende der 90er bis, ich glaube, 2000. Ich meine, ist ja kein Geheimnis, AGFA gibt's nicht mehr. Und es gab eine Preisverleihung, an die ich mich persönlich sehr gut erinnere, weil ich selber da war. Und zwar hat da der Joachim Ladevogelt, der später Magnum-Nominee wurde. Also er ist kein Magnum-Fotograf geworden. Ich habe hinterher recherchiert. Ich dachte, er wäre es geworden, ist er aber nicht. Also seine Reportage und eine Reportage von Nikolaus Geier, der damals in Essen studierte, die haben den ersten Preis geteilt. So. Und ich kann mich erinnern, dass Joachim Ladevogelt, der hat in Albanien fotografiert, klassische Kriegsreportage, schwarz-weiß, wahnsinnig starke Bilder. Der war vollkommen fassungslos, weil Nikolaus Geier so ein bisschen im Essener Stil der Nullerjahre gearbeitet hat. Das heißt, es war sehr konstruiert, es war sehr gerade. Es sah zum Teil eben auch inszeniert aus. Und in dem Moment war die Formulierung von Joachim Ladevogelt, das ist kein Journalismus. Es ist kein Bildjournalismus. Und das fand ich ganz spannend, weil ich die Essener Erzählweise zu dem Zeitpunkt auch sehr schwierig fand, sehr distanziert.
Und vielleicht magst du für die jüngeren Hörerinnen und Hörer noch mal kurz sagen, was die Essener Erzählweise meint.
Es gab in den 90er Jahren gab es ein Buch, das war, das hieß Contemporary German Photography. Und das ist so ein bisschen der Anfang der neuen Dokumentarfotografie gewesen. Also ich würde es zumindest selber so kategorisieren. Und das Spannende an diesem Buch oder an der Erzählweise ist, dass die Art und Weise, wie Porträts gemacht worden ist oder wie mit Licht umgegangen ist, zwar eine erzählerische Struktur hatte, aber sich so ein bisschen von dem klassischen Bildjournalismus entfernt hat. Und ich war zu dem Zeitpunkt, habe viel in Paris gearbeitet und da wurde das so klassifiziert als neuer deutscher Sonderdruck, weil sich die Franzosen massiv zum Beispiel davon abgehoben haben, gesagt haben, nee, das ist kein Journalismus, das ist keine journalistische Fotografie, das ist eine ganz andere Fotografie. Und das ist bei diesem Preis eben tatsächlich so gewesen, dass zwei komplett unterschiedliche Fotografien ausgezeichnet wurden, der erste Preis sogar geteilt worden ist. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, um den Bogen jetzt wieder zu spannen, bei deiner Fotografie, klassischer Bildjournalismus, ist das noch klassischer Bildjournalismus oder geht das in eine andere Richtung? Hat das einen anderen Namen?
Ob das in dem Sinne klassischer Bildjournalismus ist, das kann ich nicht beantworten. Klassisch ist es wahrscheinlich nicht, weil nicht so viele Leute so arbeiten oder es nicht so die Standardarbeitsweise ist. Ich würde es selber allerdings auf jeden Fall im Bereich des Bildjournalismus einordnen, weil ich ja etwas zeige, wo ich bis auf bei den Porträts so gut wie gar nicht oder möglichst wenig eingreife. Und ich habe mich dafür entschieden, diese Ausleuchtung zu machen, die, wenn ich mir Kommentare unter Veröffentlichung jetzt im Spiegel oder Zeit oder so angucke, da stellen Leute auch manchmal in Frage, ist das nicht alles gestellt, ist das nicht alles inszeniert? Und ich sehe das in dem Fall als Kompliment an, weil meine Absicht ist, wenn ich mir die AfD angucke, dann habe ich den Eindruck, die inszenieren sich in ganz vielen verschiedenen Rollen. Die inszenieren sich als zum Beispiel demokratische Partei, was sie nicht sind. Die inszenieren sich als Wirtschaftsexperten, was sie nicht wirklich sind. Die inszenieren sich als Partei der kleinen Leute und so weiter. Das sind ganz viele Inszenierungen. Und das kann ich aber, wenn ich einfach nur das, was sie aufführen würden, fotografieren würde, nicht zeigen. Dann würde ich einen Parteitag fotografieren oder Leute in Anzügen. Dann sieht das genauso aus wie bei der CDU oder wieder bei der FDP oder vielleicht auch bei der SPD. Würde aber relativ wenig erzählen. Und dadurch, dass ich es versuche, eine theaterartige Anmutung zu geben durch die Art der Ausleuchtung, steckt natürlich ein Teil meiner Haltung mit drin. Und auch ein Kommentar mit drin. Aber dadurch versuche ich gerade, diese Inszenierung offenzulegen, die ich nicht offenlegen würde, wenn ich es ohne Blitze oder Ausleuchtung fotografieren würde. Und ich kriege häufiger auch die Frage gestellt, ist das nicht zu subjektiv und so weiter? Das muss doch sehr objektiv sein. Ich glaube, erstens, diese komplette Objektivität, die gibt's gar nicht. Und auf der anderen Seite, natürlich soll Journalismus möglichst neutral und ausgewogen und so weiter sein. Allerdings folgt auch Journalismus aus meiner Perspektive bestimmten Werten, wie zum Beispiel Menschenrechte oder das Grundgesetz oder Humanismus. Und auch Demokratie ist ein Wert, dem, wo ich finde, der Journalismus gegenüber verpflichtet ist. Und aus dieser Perspektive heraus versuche ich das objektiv zu zeigen, dass das keine demokratische Partei ist oder eine Partei ist, die ganz viele Inszenierungen macht, die auch über das hinausgehen, was andere Parteien an Inszenierungen machen, weil jede Partei inszeniert sich natürlich auf irgendeiner Ebene. In dem Sinne, ich würde es auf jeden Fall als journalistische Arbeitsweise und journalistisches Produkt einordnen, aber inwieweit das klassisch ist, weiß ich nicht.
Also könnte man fast sagen, wenn du jetzt einen Text hast, der ein bisschen wertender ist, dann ist der als Kommentar gegebenenfalls gekennzeichnet und die Fotografie, mit der du arbeitest, die ist ja so eindeutig nicht, also keine realistische Lichtführung, dass man die auch praktisch als, wie du gerade gesagt hast, als Kommentar werten könnte. Weil es ist ja jetzt nicht so, es kann ja auch sein, dass du eine Fotografie hast, die vordergründig ganz nah an dem ist, was passiert. Ne? Also, dass du jetzt einfach ohne Licht nichts eingreifst, kein gar nichts, sondern einfach rein das Geschehen ist, dokumentierst. Und so kommt die Fotografie unter Umständen so ein ganz kleines bisschen auf so eine Kommentarebene. Aber eben nicht subtil, sondern eben mehr oder weniger offensichtlich.
Ja, aber ich glaube, man kann auch gar nicht komplett neutral oder objektiv fotografieren, weil selbst ohne, dass man jetzt mit einer künstlichen Ausleuchtung arbeitet, entscheidet man sich für einen Bildausschnitt. Und man entscheidet sich, gehe ich einen Schritt weiter weg oder bleibe ich näher dran? Wähle ich den Moment, wo die Person, die ich fotografieren will, vielleicht eher einsam und verloren wirkt? Oder wenn sie sozusagen umringt von vielen Leuten als Teil einer Gemeinschaft wirkt, wähle ich ein Bild oder fotografiere ich in einem Moment, wo es eher ein freundliches, angenehmes Szenario ist oder weniger. Also diese Entscheidungen, die trifft man ja sowieso. Da ist die Ausleuchtung nur eins von vielen Elementen.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Also ich weiß, dass es viele Kollegen und Kolleginnen gibt, die wirklich glauben, dass sie komplett objektiv fotografieren, wo man davor steht, es ist nicht möglich, aus genau den Gründen, die du sagst. Ich finde es in dem Fall, also im Falle der Fotografie, die du machst, finde ich es sehr spannend, weil es kommt für mich ab dem ersten Moment, wo ich die ersten Bilder sehe, wirklich daher wie eine Erzählung. ne, wo jemand sagt, ich beschreibe das so, wie ich das sehe, während es andere Bilder gibt, wo man einfach sagt, okay, da wird jetzt versucht, die Realität abzubilden, ohne eben diese Erzählebene. Und was ich, also meine Überlegung, als ich vorhin gefragt habe, ob das Journalismus war, ob ich dich dahin kriege, dass du sagst, es ist Dokumentarfotografie, weil ich mir nämlich überlegt habe oder mich gefragt habe, es gibt diesen Begriff des Bildjournalismus, es gibt den Begriff der Dokumentarfotografie. Ich glaube, der Studiengang in Hannover heißt jetzt...
Also, Visual Journalism heißt er.
Er heißt Visual Journalism?
Ja.
Ah,
früher hieß er Fotojournalismus und Dokumentarfotografie. Mittlerweile heißt er anders.
Ah, okay. Also meine Frage, gibt es da eine Differenzierung zwischen diesen beiden Begriffen? Wo hört Journalismus auf? Wo beginnt Dokumentarfotografie? Und wenn ja, wo liegt die Grenze?
Das kann ich selber dir nicht definieren. Ich habe ja in Hannover studiert, beziehungsweise bin ja sogar immer noch eingeschrieben. Und wir haben in vielen Seminaren sehr viel darüber diskutiert. Was ist das Dokumentarische in der Fotografie? Was bedeutet Dokumentarfotografie? Was bedeutet Fotojournalismus und so weiter? Und ich habe das Gefühl, niemand kann es ganz genau sagen, beziehungsweise verschiedene Expertinnen und Experten sagen da unterschiedliche Dinge zu. Aber es gibt nicht die eine Regel. Und mein Eindruck ist, dass wenn man so in der Fotobubble darüber spricht, dann sagen Leute oft oder denken Leute oft, Dokumentarfotografie ist etwas zurückgenommener, da gibt es keine stürzenden Linien, sondern man geht 3 Schritte weiter nach hinten und es ist alles ein bisschen ruhiger und Menschen sind weiter weg und Fotojournalismus sei näher dran und es ist alles ein bisschen weitwinkliger und aufgeregter fotografiert. Das ist die Definition, die ich oft von Leuten höre oder mitbekomme. Ich selber bin aber jetzt kein Soziologe oder kein Fototheoretiker oder Kunsthistoriker, der da ganz genaue Begriffsdefinitionen abliefern kann. Ich bin Fotograf und habe Fotojournalismus studiert und arbeite im weitesten Sinne auf eine journalistische oder dokumentarische Art und Weise. Und halte mich an die Regeln, die sozusagen vorgegeben werden vom Presserat, Pressekodex, von WordPress und so weiter, dass ich halt nicht irgendwie eingreife, nicht inszeniere, nicht irgendwas wegretuschiere oder so. Das halt schon, dass ich das für mich ganz klar definiert habe. Was sind meine Regeln, nach denen ich arbeite? Aber wie man es definiert, das müssen andere machen.
Ah, okay, cool. Weil ich habe gedacht, bin schwer davon ausgegangen, dass gerade in Hannover genau dieses Thema bis zur 3. Stelle nach dem Komma mindestens ausdiskutiert wird, dass es da, ich sag mal, so eine Grunddefinition gibt und sagt, das ist Journalismus, das ist Dokumentarfotografie, hier ist, wenn auch, eine Weiche, hier ist eine Trennlinie und so funktionieren die beiden Sachen unterschiedlich voneinander. Aber in dem Moment, wo du sagst, ja, die Diskussion dauert an und es ist wie bei vielen anderen Sachen so, es gibt 4 Menschen am Tisch, 5 Meinungen. Am Ende des Tages ist es sehr miteinander verwandt und funktioniert auch auf sehr ähnliche Art und Weise mit weichen Grenzen. Weil im Endeffekt kann man natürlich auch die unterschiedlichsten Bilder im journalistischen Kontext nutzen. Gut, die Definition gefällt mir, auch wenn sie nicht scharf ist. Was ich mich gefragt habe, es ist ja so, das ist ja nicht dein einziger Preis, den du gewonnen hast, sondern ich habe mal geschaut bei Awards und Ausstellungen. Ich glaube, bei Awards ist das bei dir auf der Internetseite, es sind 42 Zeilen. Ne? Und da steht noch drunter, das ist die Selected Edition. Da sind natürlich nicht nur die Preise drauf, sondern auch die, die auf die Shortlist gekommen sind. Klar, die eine Frage ist, kann man sich an jeden erinnern? Klar, wenn man ihn liest, weiß man noch, was es ist. Es sind Preise dabei wie Oskar Barnack oder Otto Steiner. Das sind die, an denen ich in den Nullerjahren schon gescheitert bin. Was ich mich gefragt habe, weil du in dem Bereich ja wirklich überdurchschnittlich erfolgreich bist, sind das die Bilder, die besser funktionieren, die Geschichten, die besser funktionieren? Oder hat es auch was damit zu tun, dass es dass es so eine gewisse Award-Kultur gibt, wo man weiß, okay, wenn man die Sachen so und so für einen Award aufbereitet, dann ist es vielleicht besser möglich, da einen Schritt weiterzukommen. Oder dass Strecken direkt darauf ausgerichtet sind.
Also ich habe noch nie für einen Award eine Strecke oder eine Geschichte fotografiert oder mir das vorher überlegt. Und davon würde ich auch allen Leuten abraten. Sondern ich habe immer das fotografiert, was mich irgendwie auf irgendeiner Ebene selber emotional berührt hat und mir wichtig war. Weil das ist notwendig, zumindest für mich, um irgendwie beim Thema dabei zu bleiben und das Gefühl zu haben, ich habe was zu sagen und ich will was sagen und ich will mich ausdrücken und deswegen mache ich das, was eigentlich total anstrengend ist und sehr lange dauert. Es gibt auf jeden Fall aber auch eine Award-Kultur. Und ich glaube, auf der einen Seite, wenn man einmal bei irgendetwas Bekannterem ausgezeichnet wurde, dann ist man in so einer Art Spirale drin und wird auch dann häufiger nochmal ausgezeichnet, ist zumindest meine eigene Beobachtung oder Interpretation. Und natürlich kann man Geschichten, man hat ja mehr Bilder als die vielleicht 10 Bilder oder 20 Bilder, die man einreicht, im Hinblick auf ein Award editieren oder sich sagen, hey, ich versuche jetzt das möglichst unterschiedlich oder so zu fotografieren, zu editieren, damit das gut bei einer Jury funktioniert. Aber die anderen Teile der Frage müsstest du eigentlich Jurymitglieder stellen und nicht mir, das weiß ich nicht.
Ja, nee, mir ist aufgefallen, dass es, ich zumindest hatte das Gefühl, dass gerade wahnsinnig viele Awards in Deutschland nach Hannover gehen. Und die Arbeitsthese, die ich da hatte, ist die Frage, liegt das daran, dass die Bilder und das Bildungsniveau in Hannover unfassbar viel höher liegt als an anderen Unis? Oder gibt es da einfach, ja, eine Bewegung oder im Unterricht oder wie auch immer, dass man sagt, okay, Awards funktionieren so und so. Ich meine gar nicht, dass man daraufhin fotografiert, sondern wie bereite ich die Sachen richtig auf? Na, also wie bereite ich die Sachen richtig auf? Wie lese ich die Bewerbung anständig durch? Wie komme ich überhaupt an diese Awards dran? Weil diese Award-Kultur gab es, wenn ich mich richtig entsinne, bei uns mehr oder weniger gar nicht. Das heißt, du hast die Ausschreibung gehabt, hast dir das angeguckt und hast gedacht, ja Mist, scheiße, wo fange ich jetzt an? Und ich hatte dann schon das Gefühl, dass sich das in Hannover sehr stark konzentriert.
Ich habe es jetzt im Unterricht nicht explizit gelernt, wie editiere ich für einen Award oder wie schreibe ich meinen Text für einen Award. Ich bin aber auch schon eine Zeit lang daraus. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Aber was vielleicht ganz interessant ist, ist, der erste Award, den ich gewonnen habe, ist neben dem Mickey Mouse Magazin mein schönstes Ferienfoto 1995. Den ich mal außen vor lasse jetzt, war der VGH-Preis. Das ist ein Fotopreis, den man nur als Studierender der Hochschule Hannover gewinnen kann, von der VGH.
Muss ich kurz einführen, das war ursprünglich nicht so. Weil ich komme ja hier aus der Region, es gab den VGH-Fotopreis und irgendwann ist er dann meines Wissens, also der war offen und dann ist er geschlossen worden und war nur noch für die Uni Hannover da. Das muss aber auch schon ewig her sein.
Ja, auf jeden Fall, als ich mich damals darauf beworben habe, das war im Jahr 2018, genau, ich habe 2015 angefangen zu studieren, da war der nur studiengangsintern und ich habe mir selber null Chancen ausgerechnet. Ich habe ausschließlich aus dem Grund eingereicht, weil ich zu schüchtern war, mich bei den großen Bildredaktionen zu melden und wusste, da kommt aber dann irgendwie Lars Lindemann von Geo war er damals noch und Fotochef von Stern und Zeit und bla 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 und FAZ hin. Und die sehen dann alle mal meine Bilder und ich muss mich nicht persönlich bei denen melden. Es war ein Move aus Schüchternheit. Ich habe mir null Chancen ausgerechnet. Ich weiß noch, abends, irgendwie 2-3 Abende vor Abgabefrist, haben dann in der Hochschule im Keller die Leute gedruckt und sich gegenseitig beim Drucken geholfen und so. Und ich habe das den anderen nicht erzählt, dass ich auch einreiche, weil es mir ein bisschen unangenehm war, beziehungsweise ich mir null Chancen ausgerechnet habe. Ja, und dann ein paar Tage später, ich wusste auch gar nicht, wann Jury-Sitzung ist, weil ich halt einfach komplett nicht damit gerechnet habe, habe ich da einen Anruf bekommen und dann wurde mir erzählt, ja, du hast jetzt gewonnen. Und ich dachte halt erstmal, damals hat Rolf Nobel mich noch angerufen, ich dachte damals, der verarscht mich und erlaubt sich irgendwie einen Scherz. Ich habe dem das halt wirklich erstmal nicht geglaubt. Genau, aber danach, dann irgendwann habe ich realisiert, okay, ich habe es wirklich gewonnen. Und dann war eine Geschichte über Airsoft, also eine Freizeitaktivität, die so ein bisschen ähnlich ist wie Paintball oder Lasertag. Leute ziehen sich in Soldatenuniformen an und schießen mit kleinen Plastikkugeln aufeinander. Wurde das ausgestellt und in der Ausstellung haben ganz viele Leute diese Bilder nicht so richtig verstanden und haben dann gesagt, hey, das sind doch die Leute, die nach Syrien gehen und Amok laufen. Ich so, nein, nein, das ist einfach nur ein bisschen skurrile Freizeitaktivität. Ja, und dann kamen Leute und meinen, ja, das sind die Ostdeutschen. Ich so, nein, das gibt's überall in Deutschland und auch überall sonst wo. Das ist einfach nur ein Hobby, was man vielleicht auch komisch finden kann, aber es ist jetzt nicht politisch aufgeladen. Und ja, das sind doch bestimmt die Nazis. Auf jeden Fall wurde es nicht verstanden. Und dann dachte ich, okay, schön, dass ich diesen Preis gewonnen habe. Und ich habe mich über das Preisgeld auch sehr gefreut. Aber ich wollte verstanden werden und dachte, okay, ich muss dem Ganzen irgendwie nochmal eine weitere Ebene verleihen und fotografieren. Zweites Kapitel, nachdem ich Krieg als Spiel Airsoft fotografiert habe, habe ich dann Krieg als Geschäft fotografiert, auf Rüstungsmessen fotografiert. Und mich damit beim BFF-Förderpreis beworben. Und dann wurde das wieder ausgezeichnet. Und dann habe ich gecheckt, okay, man kriegt sehr viel Aufmerksamkeit und man kriegt Anerkennung und man kriegt auch auf einmal mehr Aufträge, wenn man halt über diese Preise und Ausstellungen bekannter wird. Und dann habe ich an verschiedenen Stellen eingereicht und mir das aber selber so angeeignet. Und natürlich tauscht man sich mit anderen Leuten, mit denen man dann auf einer Ausstellungseröffnung ist. Die müssen auch gar nicht alle aus Hannover kommen, aber mit anderen Leuten, die in eine ähnliche Richtung gehen, aus und gibt sich gegenseitig Tipps, wie man editieren kann oder wie man guten Text schreiben kann und so weiter.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist die Grundlage für die prämierte Bildstrecke I Died 22 Times praktisch mit diesem ersten VGH-Preis, damit hat die angefangen.
Genau.
Das heißt, du hattest ein Thema, du hast gemerkt, okay, das ist spannend, es wird auf der einen Seite gern genommen, auf der anderen Seite hat es so ein Nischenthema oder so ein Nischenbereich, dass es eben auch spannend ist und was dann für dich gesagt, du entwickelst das weiter und jedes Mal, wenn du dich damit wieder aus der Deckung gewagt hast, ist es, also praktisch war der BFF-Förderpreis die zweite Ebene dafür.
Genau.
Und dann hast du es noch weiterentwickelt.
Genau, also es hat angefangen in einem Seminar. Damals war Christoph Bangert, der jetzt Professor in Hannover ist, als Gastdozent da und der meinte, fotografiert Krieg in Deutschland und ihr könnt alles machen, von Apple Store Eröffnung, wo die Leute sich am Eingang drängeln, zu alles Mögliche. Ich habe dann das Thema fotografiert und das war halt einfach eine Semesterarbeit. Die habe ich da eingereicht, dann wurde sie ausgezeichnet beim VGH-Förderpreis. Dann habe ich VGH-Preis, Entschuldigung, genau. Und dann habe ich mich auf diesen BFF-Förderpreis, der eher ein Stipendium war, beworben, wo man dann, ich glaube, 2.500 Euro bekommen hat. Und damit konnte ich dann das nächste machen. Und dann habe ich immer weitergemacht an der Geschichte. Und das letzte, was ich gemacht habe, ich habe das jetzt ein paar Jahre ruhen lassen, war Anfang Oktober, also zur Zeitpunkt der Aufnahme vor genau einem Monat, war ich in Jordanien im King Abdullah Special Operation Training Center und habe die Warrior Competition fotografiert. Ein Wettbewerb von militärischen Spezialkräften aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Und da ist dann wieder ein neues Kapitel entstanden, das ist aber noch nicht veröffentlicht.
Wie kann ich mir das vorstellen? Macht er die GSG 9 Wettbewerbsausflug und tritt in Jordanien gegen amerikanische Kräfte an? Nein.
Im Grunde ja. Dieses Jahr haben keine Deutschen teilgenommen, in den letzten Jahren schon. Aber im Endeffekt in Jordanien ist ein riesiges militärisches Trainings- und Übungsgelände gebaut worden. Da haben sie eine ganze Stadt nachgebaut mit über 60 Gebäuden. Und dann haben sie da zwei große Airbusse, da kannst du Geiseln befreien. Und ein riesen Areal. Und da kommen dann halt übers Jahr verteilt immer wieder irgendwelche Spezialeinheiten hin und trainieren da. Und einmal im Jahr machen die zum Teil als PR-Maßnahme, zum Teil einfach als Event, so einen Wettbewerb. Die nennen das selber Antiterroristen-Olympiade, weil da halt alle möglichen militärischen Spezialkräfte dann in vorher festgelegten Disziplinen, wer kann am schnellsten rennen, wer kann am besten das Haus stürmen, wer kann am schnellsten die Geiseln befreien, wer trifft am schnellsten die Ziele mit irgendeinem Scharfschützengewehr, solche Disziplinen halt, dann werden da Punkte vergeben und am Ende gewinnt irgendwer.
Also wie so ein Feuerwehrwettbewerb auf Bundesebene.
Ja, genau.
Nur der ist dann ja auch weltweit, ne? Also wie?
Ja, genau. Dieses Jahr waren es, ich glaube, 37 Teams aus 27 verschiedenen Ländern und das Absurde für mich war halt, da kämpfen Soldaten oder spielen Soldaten in einem fairen Wettkampf gegeneinander und das sind zum Teil dann Nationen, die noch bis vor ein, zwei Jahren auf realen Schlachtfeldern gegeneinander gekämpft haben. Und ich bin jetzt kein Fan von Kriegen. Wenn die das eh schon an so einem Ort nach fairen Regeln machen, dann können die das mit den Kriegen gleich lassen und da mal gucken, wer der Beste ist. Ist jetzt natürlich ein bisschen vereinfacht gesagt, aber weil da so eine Art Widerspruch drinsteckt oder das so absurd ist, dachte ich, das passt ganz gut zum Thema Krieg außerhalb realer Schlachtfelder, was ich dann ja unter dem Titel I Died 22 Times in ganz vielen Kapiteln über viele Jahre fotografiere.
Ja, das ist eine großartige Idee. Das wäre ja ungefähr so wie bei Ronja Räubertochter, wo sich die beiden Räuberhauptmänner dann einfach zum Prügeln treffen, anstatt dass alle auf sich aufeinander losgehen. Ja, schön, großartiger Ansatz. Also ich glaube, der Begriff absurd trifft es da ganz gut. Und ist das in dem Moment jetzt eine Auftragsarbeit gewesen?
Nee, da habe ich mich auf ein Stipendium beworben und das war das VG Bildkunststipendium und dann kriegt man eine bestimmte Summe zur Verfügung und von der kann man das dann machen. Und das ist ein freies Projekt, das ist keine Auftragsarbeit in dem Moment.
Ah, das ist spannend, weil das Thema VG Bildkunststipendium läuft mir jetzt schon das zweite Mal über den Weg. Die Verena Brüning hat für ihr Buch auch eine VG Bild Unterstützung bekommen. Aber dadurch, dass das eine freie Arbeit ist und eine Stipendienarbeit, wäre meine Frage jetzt unabhängig von Awards und Ausstellungen in dem Bereich, du bist ja irgendwo auch noch Fotograf, der davon lebt. Das heißt, ganz weit weg von Awards und Glamour und ich stelle mir das immer so vor mit einem roten Teppich, aber so ist es wahrscheinlich gar nicht. Wer bezahlt denn deinen Kühlschrank?
Also hauptsächlich bezahlen es die Magazine in Deutschland, also die Bildredaktionen. Ich arbeite hauptsächlich für den Spiegel und die Zeit und für die ganzen anderen auch so ein bisschen. Und seit so ein paar Jahren fotografiere ich auch manchmal Werbung. Das war gar nicht ursprünglich mein Ziel, aber dann kam irgendwie mal eine Anfrage rein und dann dachte ich, oh ja, klingt interessant. Ihr könnt mich gerne mit in den Pitch reinnehmen. Ich werde sowieso nicht ausgewählt.
So ein bisschen wie bei deinem Fotowettbewerb, ne? Also
ja, ja. In der Tat, ich habe nicht versucht, in die Werbung einzusteigen, aber das sind dann ja teilweise irgendwie die fünffachen, manchmal sogar die zehnfachen Tagessätze. Manchmal auch nur die doppelten Tagessätze, kommt ein bisschen auf den Kunden und so weiter an. Genau, aber ich fotografiere mittlerweile auch ein bisschen Werbung.
Das heißt, aber vom Grundprinzip wäre es theoretisch möglich, das mit Bildjournalismus noch
ja.
zu machen.
Für mich ist es das. Ich weiß aber auch, dass ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen einfach am Struggeln sind und es der Branche insgesamt nicht gut geht. Ich selber habe halt das Glück, dass ich eine Bildsprache gefunden habe, die immer wieder gefragt wird und einfach über die Zeit mich so weit etabliert habe, dass ich genügend Aufträge habe.
Ja, also ich bin neulich in Hamburg vorbeigefahren an dem Gruner und Jahr Verlagsgebäude. Dieses wunderschöne Haus nachempfunden, einem Schiff direkt am Hafen. Das ist, glaube ich, mittlerweile verwaist. Das ist
ja, die sind umgezogen in die Hafen-City.
Die sind komplett umgezogen, weil wie viel Magazine hat die Umstrukturierung gekostet? Hast du das ungefähr auf dem Schirm?
Nee, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Weil meine Frage wäre nämlich, gut, den Spiegel gibt es nach wie vor, die Zeit gibt es auch nach wie vor. Ich glaube, die Zeit steht insgesamt im Verhältnis sehr, sehr gut da, weil es einfach auch ein wahnsinnig gutes Produkt ist. Aber ich sag mal, dieses Magazinsterben der vergangenen Jahre hat dich dann wahrscheinlich gar nicht so stark getroffen.
In der Tat nicht. Also mein Eindruck ist oder meine Erfahrung ist, dass das oft in Wellen kommt, dass man eine Zeit lang von einer bestimmten Bildredaktion mehr gebucht wird und irgendwann flacht das ab. Irgendwann melden die sich wieder und dann wird man wieder mehr gebucht. Und im Optimalfall ist, wenn die Welle von dem einen Auftraggeber abflacht, gerade irgendein anderer Auftraggeber da, der einen mehr beauftragt, so dass man halt irgendwie more or less immer gut zu tun hat. Wenn ich jetzt selber ganz wenig Aufträge nur hätte, dann würde ich wahrscheinlich wieder mehr an freien Projekten arbeiten und die Zeit halt nutzen, irgendwas Freies zu fotografieren. Und das kann man dann an Redaktionen schicken. Dann merken die, oh, man ist noch am Start, man hat was Interessantes gemacht. Und das erhöht dann ja auch wieder die Chancen, beauftragt zu werden.
Das heißt, es ist insgesamt ein Kreislauf. Es sind freie Arbeiten, kann man gucken, ob man die gegebenenfalls für Awards nutzt. Gleichzeitig die Mappe neu machen, die Mappe neu bestücken und dann in regelmäßigen Abständen sich einfach überall sehen lassen. Also die klassische Sichtbarkeit.
Meine Erfahrung ist genau so. Ich bin ja jetzt aber auch noch nicht viele Jahrzehnte im Game, sondern ich habe 2015, also vor genau 10 Jahren, angefangen zu studieren. Und seit so 2017, 18 lebe ich von der Fotografie.
Ah, okay. Nee, weil für mich wäre gerade in diesem bildjournalistischen Bereich, weil es da unheimlich viele gibt, die praktisch auch von früher noch in diesem Bildjournalismus drin sind, ne, wo man jetzt einfach auch, ich meine, die Tagessätze haben sich ja in den letzten, jetzt müsste ich weit ausführen, ich glaube, in den letzten 30 Jahren nicht großartig verändert. Das heißt, Ende der 90er Jahre, wenn man die Inflation rausrechnet, war ein Tagessatz bei einem Spiegel oder bei einem Stern wirklich ein Haufen Geld. Das ist heute im Verhältnis nicht mehr. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wenn es in Anführungsstrichen Magazin Sterben gibt an ganz vielen Stellen, was passiert mit den ganzen Fotografen und Fotografinnen, die da freigesetzt werden im Endeffekt? Weil die Jobs werden ja nicht mehr. Ja, das heißt, versuchen die dann in die anderen Bereiche zu diffundieren? Wird da der Kuchen kleiner? Wird da viel konkurriert? Oder ist es einfach so, dass es eine Form von Umstrukturierung gibt für viele Kollegen und Kolleginnen?
Ich habe jetzt keine Marktanalyse betrieben.
Ich glaube, es gibt auch keine. Das ist ja das große Problem. Keiner weiß, wie viel wir sind. Keiner weiß, wie viel wir verdienen, wie viele Aufträge wir haben. Es weiß tatsächlich keiner. Also das wäre, glaube ich, nochmal so eine Challenge, wo man sagen würde, vielleicht macht man mal eine große Umfrage und guckt, wie viele Leute nehmen da teil. Aber die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, nehmen da nur die Leute teil, die sagen, läuft ganz gut und die anderen verschämt nicht? Das heißt, wie könnte man so eine Umfrage machen?
möglicherweise, indem man, du hast ja auch irgendwann mal studiert, einfach mal seinen alten Jahrgang komplett durchtelefoniert und nachfragt. Oder halt und guckt, wie viele Leute sind eigentlich in der Fotografie geblieben oder die Kollegen, mit denen man noch vor 5 Jahren zu tun hatte. Wer von denen ist eigentlich noch am Start? Das könnte man ja schon gucken. Aber wer jetzt sich wie an einer Umfrage beteiligen würde, das vermag ich nicht abzuschätzen.
Ja, obwohl ich glaube, was das Studium angeht, das ist relativ aussichtslos. Silke Güldner hat in ihrem Buch mal geschrieben, dass ich glaube, die Quote irgendwo zwischen, also sie hat von 8-9% deren, die das studiert haben, dass sie später in die professionellen Fotografie tatsächlich davon leben können. Steht zumindest in ihrem Buch. Ich hatte irgendwie mal eine Studie gelesen, dass es mit der Uni Dortmund und Essen zusammengenommen 15% sind. Also ich glaube, da würde es mehr Sinn machen, so Kollegen aus den letzten Jahren zu fragen, einfach wer ist noch dabei, wer ist nicht dabei, wer ist neu dazugekommen. Aber es wäre auf jeden Fall ein spannendes Ding. Was ich aber sehr interessant finde, ist, dass du sagst, okay, ich funktioniert, Editorial läuft, kann ich machen, kann ich davon leben, weil ich habe in den letzten Jahren sehr viele Stimmen gehört, dass sie gesagt haben, nee, macht alles gar keinen Sinn mehr. Und ich habe mich dann immer gefragt, ist es tatsächlich so oder ist es dieses klassische Fotografengejammer, dass man sagt, was ich vorhin schon gesagt habe, du hast 4 Leute, die im Kreis sitzen, von denen 5 sagen, wie schlecht es läuft. Und dann ist die Frage, okay, aber wie geht's uns denn wirklich?
Das ist eine gute Frage. Also ich selber bin jetzt kein Fan davon, irgendwie, dass ich mich beschwere oder so. Und ich liebe die Fotografie und das ist nicht nur mein Beruf, sondern das ist auch meine Berufung. Und ich würde wahrscheinlich auch bereit sein, sehr, sehr viel dafür zu tun oder in Kauf zu nehmen, um weiterhin als Fotograf arbeiten zu können. Also im schlimmsten Fall gehe ich dann seltener essen, wenn ich von einem Job nach Hause fahre. Oder ich habe keine Kinder, ich habe keine große Verpflichtung in dem Sinne, dass ich viel Verantwortung für andere noch trage. Dadurch, dass ich die Fotografie einfach so geil finde und das mir so viel Spaß macht, werde ich das wahrscheinlich auch, wenn die Bedingungen sich noch sehr viel stärker verschlechtern sollten, einfach weitermachen, weil es so schön ist, das zu machen.
Ja, finde ich großartig. Ich glaube auch, dass das der entscheidende Punkt bei dem Spiel ist, weil ich glaube nicht, dass man gut wird, wenn man sich das vornimmt, wenn man sagt, ich will der Beste werden, wenn man sagt, ich will den Award gewinnen, wenn man sagt, ich will dahin, sondern es gibt exakt 2 Möglichkeiten, entweder du brennst vollkommen dafür oder nicht. Und ich wollte das vorhin auch, als ich gefragt habe, dass ob es eventuell sein kann, dass du die Awards gewinnst, weil es eine gewisse Award-Kultur gibt in Hannover, um dann eben zu gucken, okay, wie kuratiert man Sachen? Sicherlich ist es auch das Editing, wie stellt man eine Bildstrecke zusammen, was funktioniert auch für eine Jury gut. Aber die Bilder sind, und ich verfolge das bei dir seit 5 Jahren, die sind einfach outstanding gut und sie sind anders und man sieht den Sachen auch an, wie du dafür brennst und was passiert, wenn du dir was überlegst für eine Bildsprache, in dem Fall eben jetzt gerade dieser World Press Award Geschichte. Wenn man sich die anguckt, dann denkt man sich, ja, ist eine sehr geile Strecke. Es wäre auch einfacher gegangen, dann wäre es aber nicht so geil gewesen. Und das so machen zu wollen, muss man einfach wirklich wollen. Und das sieht man diesen Bildern einfach an. Das wollte ich noch mal ganz kurz loswerden. Nicht, dass da vorhin dann so ein bisschen mitgeschwungen hat, so von wegen, naja, der weiß halt einfach, wie man einen Award knackt. Nee, das ist definitiv, also aus meiner Sicht nicht der Fall. Es war halt einfach die Frage, gibt es die Möglichkeit, Award-Gewinne noch ein bisschen zu beschleunigen, indem man sich an ganz bestimmte Spielregeln hält? Aber dass deine Bilder eine andere Qualität haben, das muss ich an der Stelle einfach unterstreichen. Also würde ich auch jedem raten, sich mit den Bildern nochmal auseinanderzusetzen und da nochmal drauf zu gucken, was bei dir auf der Seite bisher sich angesammelt hat.
Ja, also vielen Dank für das Kompliment. Es fühlt sich natürlich sehr schön an, das zu hören. Und ich glaube, es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt. Und zwar, ich habe das Gefühl, ich will mich ausdrücken oder ich habe das Gefühl, ich habe was zu sagen. Und wenn man das nimmt, was in einem selber drin ist und das irgendwie nach außen bringt, als Fotograf dann halt in Form von Bildern, aber das machen ja alle Leute, die in irgendwie kreativen oder künstlerischen Berufen drin sind, wenn man seine eigene Leidenschaft oder die Themen, die einen selber berühren, halt mit reinnimmt und das nach draußen gibt, dann wird das meistens gut, weil Menschen sehen und spüren ja bei einem kreativen Produkt oder bei Fotos, ich kann dir zwar nicht die Regeln sagen, wie man sieht oder spürt, aber man spürt, ob da jemand irgendwie halt seine Leidenschaft, sein Herzblut mit reingibt. Und in dem Bereich, in dem ich arbeite oder in dem ich dann fotografiere, sehen es dann manchmal auch Jurys, aber es ist ja auch bei dir wahrscheinlich nicht groß was anderes. So, deine Kunden sehen auch, du liebst die Fotografie und jedes Bild ist ähnlich krass gut und die wissen genau, was sie bekommen und sehen halt deine Leidenschaft da drin.
Ja, ich glaube, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, an dem Tag, wo ich morgens aufwache und merke, ich habe keinen Bock, müsste ich aufhören, weil ich weiß, dass es nicht mehr funktionieren würde. Es würde einfach nicht funktionieren. Obwohl, ich habe das Glück gehabt, dass es bisher noch nicht passiert ist. Du hast gerade gesagt, du fotografierst auch Werbung. Die Frage ist, die ich mir jetzt gerade gestellt habe, ist das klassische Werbung? Nein, ich bin bei dir auf der Internetseite, war ich mal unterwegs und habe festgestellt, okay, das ist geht so ein bisschen in die Corporate-Richtung. Wie ist das in dem Moment, weil beim journalistischen oder beim dokumentarischen bist du ja begleitend. Also ich habe auch das Gefühl, dass du bis auf, du wählst den Ausschnitt, du wählst die Perspektive, du wartest wahrscheinlich wie ein Angler, bis das passiert, was du für deine Geschichte brauchst, machst dann das Bild, aber es passiert. Das heißt, es ist vom Grundprinzip ja, also ich würde es jetzt nicht mit Theaterfotografie vergleichen, weil da gibt es ja einen Regisseur und dann fotografierst du ja im Endeffekt das ab, was passiert. Und in dem Moment bist du ja, trittst ja zurück und bist ja nicht der Regisseur, sondern fotografierst das, was da passiert. Wenn du jetzt in diesem Auftragsbereich arbeitest, das steht ja deiner eigentlich sonstigen Arbeitsweise diametral gegenüber.
Es ist auf jeden Fall eine andere Arbeitsweise. Also ich glaube, meistens werde ich dann für eine bestimmte Bildsprache gebucht, dass das halt irgendwie ein bisschen technisch oder ein bisschen auf eine bestimmte Art und Weise ausgeleuchtet aussieht. Und ich mag allerdings mittlerweile auch das Setting von so werblichen Aufträgen. Also da ist ja oft ein viel, viel größerer Pool an Menschen, die mitreden und mitentscheiden, wie soll das Bild aussehen. Und da muss ich als Autor natürlich einen Schritt zurücktreten und sagen, hey, es geht jetzt nicht nur darum, dass ich mich und meine künstlerische Vision irgendwie verwirkliche, sondern da hat auch noch die Artdirektorin mitzureden, da hat auch noch der Kunde mitzureden, da hat auch noch die PR-Abteilung mitzureden. Und möglicherweise entsteht dann ein Ergebnis, was ich gar nicht für das visuell nach meiner eigenen Vision am ehesten anstreben würde, sondern ein Ergebnis, was eine Gruppenarbeit ist oder ein Gruppenprodukt ist, wo auch noch andere Leute sich mit verwirklicht haben. Und das hat aber andere Vorteile. Und das finde ich auch spannend. Und im Endeffekt, auf meiner Webseite zeige ich dann natürlich trotzdem die Bilder, die mir am meisten noch entsprechen. Aber ich mag auch die Arbeitsweise, in einem größeren Team zu arbeiten. Ich hatte das dieses Jahr, dass ich ein Team mit Videograf und Assistent und Haare- und Make-up-Person und so weiter zusammenstellen konnte. Und das waren auch alles Leute, die ich schon länger kenne und mit denen ich teilweise befreundet bin. Und das macht dann auch Spaß, mit denen zusammen in den Flieger zu steigen und nach Kanada zu fliegen oder nach Spanien zu fliegen und irgendwie so eine Art Gruppenausflug zu machen. Auch wenn das visuelle Ergebnis dann gar nicht die gleiche Autorenschaft hat, wie sie es hat, wenn ich an einem freien Projekt arbeite. Aber es gibt andere schöne Aspekte und ich liebe irgendwie bisher so gut wie jeden Aspekt an Fotografie und auch an verschiedenen Formen von Fotografie.
Aber das klingt für mich so ein bisschen so, als wenn das ja so ein bisschen Richtung Klassenfahrt geht. Und das meine ich negativ, sondern positiv. Oder wo bei einer Klassenfahrt ist es ja so, da fährst du ja mit einer Klasse, die vorgegeben ist. Und wenn du jetzt mit ein paar Jungs unterwegs bist oder dir ein Team zusammenstellst, dann sind es ja Menschen, die man sich selber zusammenstellt. Das heißt, du wählst ein Team, ähnlich wie ich, dann auch eher so aus, dass du sagst, ja, natürlich, technisch muss das passen, aber es geht um Atmosphäre, damit man eben am Set auch die Atmosphäre hat, die man haben möchte und nicht einfach nur Leute, die ihren Job gut verstehen.
Ja, auf jeden Fall. Also das spürt ja auch der Kunde vor Ort. Wenn das Leute sind, die insgesamt einen angenehmen Vibe irgendwie produzieren oder insgesamt angenehme Grundstimmung produzieren, dann haben alle am Ende mehr Spaß. Und für die Leute, die an der Produktion von Bildern beteiligt sind, egal ob es jetzt Fotograf ist oder Assistenz ist oder Haare- und Make-up-Person ist oder Kundin oder Kunde ist, so, man verknüpft ja oft das emotionale Erleben der Situation mit den Bildern. Und wenn der Kunde das sich erinnert, hey, das hat Spaß gemacht, das war schön, dann findet er meistens die Bilder auch besser, als wenn er sich daran erinnert, dass das total die Höllenfahrt war.
Das stimmt. Und ja, das ist dann aber auch der Moment, wo ich jetzt gefragt habe, klar, wenn du journalistisch arbeitest, passieren die Dinge, du fotografierst die ab, aber in dem Moment, wo du dann im Bereich der Auftragsarbeit mit echten Menschen und nicht mit Models zu tun hast, kommt es bei dir da auch vor, dass du dann gefragt wirst, wohin soll ich jetzt die Hände machen? Wohin mit den Händen? Weil das ist ja was du sonst gar nicht hast, ne? Mhm. Du darfst warten, du darfst abdrücken, du kannst danach, wenn du viel abdrückst, sagen, du hast 20 Bilder, die Handhaltung ist immer unterschiedlich. Ich wähle exakt die Handhaltung, um exakt das auszusagen. Und da ist es ja umgekehrt, wo du dann ja unter Umständen, wenn du gefragt wirst, wohin mit den Händen, wirst du ja gefragt, was möchtest du aussagen und wie kann ich jetzt die Hände machen? Und die nächste Frage ist dann natürlich, wenn du einen echten Menschen hast, also nicht, dass Models nicht echt sind, aber die beherrschen Dinge natürlich ganz anders, ist es möglich, aktiv die Aussage, die du machen willst, dann eben zu machen, indem du da eingreifst?
Du meinst bei werblichen Bildern oder generell bei Aufträgen?
Bei werblichen Bildern. Obwohl ein Editorial Portrait würde ich in eine ähnliche Richtung bringen. Ne?
Weil würde ich auch.
Werblich und Corporate vom Grundprinzip. Editorial und Corporate liegt ja nicht so weit auseinander. Ne? Nur beim einen redet der Kunde mit und beim anderen nicht.
Also die Frage, wo soll ich die Hände hinmachen, die habe ich schon häufiger bekommen. Und ich habe nicht die eine Regel, wie ich damit umgehe, sondern das hängt ein bisschen von der Situation ab. Also oft probiere ich ja mit den Leuten auch verschiedene Sachen aus. Das wirst du und alle anderen Fotografinnen und Fotografen auch machen, dass man sagt, hey, probier mal Hände, Arme verschränken oder probier mal eine Hand in die Tasche oder so zu stecken. Und man sieht ja dann, was sich natürlich anfühlt oder man versucht im besten Fall eine Situation zu erzeugen, wo die Person vor der Kamera sich so wohlfühlt, dass sie sich diese Frage nicht mehr stellt. Was ich den Leuten in der Regel rate, ist, die Hände nicht zu verstecken, weil ich finde, das sieht blöd aus. Ich habe irgendwann mal gelernt, wenn man den Daumen in die Tasche steckt, dann hat man eine insgesamt aufrechtere Haltung. Das hat mir mal eine Haare- und Make-up-Person gesagt.
Ich wollte gerade fragen, das war schon eine Visagistin, oder?
Ja, ja.
Aber schön, dass du Haare Make-up sagst, weil Visagistin geht ja manchmal schief. Das Haare Make-up sprachlich das Einfache.
Ja, genau. Deswegen habe ich das auch schon häufiger Leuten gesagt. Manchmal mache ich beim Shoot einfach Musik an oder frage die Leute, was sie für Musik hören wollen, um irgendwie die Situation insgesamt mehr zu lockern. Manchmal mache ich mit den Leuten irgendwelche Lockerungsübungen. Ich habe auch schon mal denen einfach irgendeinen leichten Gegenstand zugeworfen, dann müssen die den fangen, dann werfen die mir den zurück und danach sind die dann davon so abgelenkt, dass sie nicht mehr überlegen, was sie mit den Händen machen sollen. Aber wenn ich jetzt aktiv überlegen muss, was soll die Handhaltung sein, dann würde ich wahrscheinlich
auch genauso irritiert wie ich.
Ja, dann würde ich auch anfangen zu strugglen, genau.
Für mich an dieser Stelle würde ich sagen, schön rund geworden, schön vielseitig, hat mir Spaß gemacht. Das war übrigens, habe ich vorher auch, das war mein erstes Mal. Das ist das erste Mal, dass ich das wirklich live gemacht habe, dass ich live jemandem gegenüber sitze, dass wir uns gegenüber sitzen. Danke nochmal, dass du das forciert hast, weil das ist so meine Erfahrung des Tages, würde ich sagen. Einfach weniger remote, weniger über große Distanzen, einfach zusammen an einen Tisch setzen und eine Runde quatschen. Vielen herzlichen Dank an dich dafür an dieser Stelle.
Danke für die Einladung. Mir hat es Spaß gemacht.
Sehr gerne. Ich lade dich beim nächsten Press Award gerne nochmal ein. Also, alles Gute für dich.
Vielen Dank. Mach's gut.
Ja, du auch. Ciao.
Wenn ihr Gästewünsche, spannende Fragen und Anregungen habt, wohin mit den Händen gibt es auch auf Instagram. Da wird übrigens auch jede Ausgabe angekündigt. Schreiben könnt ihr sonst auch gerne eine Mail an podcast@nilshendrikmüller.de. Abonnenten, positive Bewertung oder initiative Verbreitung werden natürlich auch gerne genommen. In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.